Eier, Likör und Jugendhilfe. Theoretisch in die Praxis. Der Podcast für Studis, BerufseinsteigerInnen und Interessierte. Wissenswertes aus Theorie und Praxis. Gelassen, informativ, humorvoll.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Eierlikör und Jugendhilfe. Ich sitze hier heute mit Olli.
Schönen guten Tag.
Hallo, wir freuen uns, dass wir heute mal zu zweit, das hatten wir auch noch nie.
Stimmt.
Aber im Februar, im Winter wird man schon mal krank. Grüße an Mike.
Und gute Besserung natürlich.
Genau. Und wir hoffen, dass du beim nächsten Mal aber dann wieder dabei bist. Und heute haben wir auch ein Thema rausgesucht. Da kann ich Olli ganz in Ruhe, nicht, dass Mike immer sonst stört oder so, das wollen wir gar nicht sagen, aber ich kann Olli ganz in Ruhe heute dazu befragen, was ist eigentlich Demokratiebildung? Darüber wollen wir euch heute ein bisschen was erzählen und starten möchten wir eigentlich so ein bisschen damit, was bedeutet es eigentlich, heute jung zu sein, mit welchen Krisen ist man konfrontiert, wie sicher, unsicher fühlt ihr euch gerade? Das betrifft ja eigentlich alle, egal ob junger Mensch, alter Mensch. Wie auch immer, es fühlt sich ja so unsicher an wie noch nie, oder Olli, was meinst du?
Ja, vor allem denke ich, die Dinge, die überschlagen sich ja fast. Ne? Also wenn man so die Weltlage anguckt, dann denkt man immer, eigentlich kann ja jetzt nicht noch eine krassere Nachricht kommen. Und trotzdem sind immer ständig irgendwie neue Nachrichten, neue Botschaften und so das, was man so an Sicherheit früher hatte oder gefühlte Sicherheit wahrscheinlich auch nur, das bröckelt irgendwie. Also ständig kommen irgendwelche neuen Horrornachrichten von hier und da und der hat wieder dies gesagt und gemacht und so weiter, oder?
Ja, das denke ich auch. Aber trotzdem, was ich mal denke, es gelingt uns immer weniger, zuversichtlich zu sein. Und ich möchte heute oder Demokratie ist auch da, um ein bisschen zuversichtlich werden zu können, werden zu dürfen, weil wir es einfach auch zu schätzen wissen dürfen, dass wir in einer Demokratie leben. Also es gibt ja durchaus Länder, wo man gerade vielleicht nicht so gerne alles sagen sollte. Und in Deutschland dürfen wir erstmal meckern.
Mhm. Und wenn man trotzdem so die Welt anguckt, dann ist die Demokratie jetzt eher nicht, ich sag mal, ein sich ausbauendes System. Und man sagt, ach, das müssen ja eigentlich immer mehr Demokratien werden, sondern die Anzahl ist eher rückläufig. Und du hast eben diese Unsicherheit angesprochen. Ich sag mal, das sind die Demokratien, die irgendwie ins Wanken geraten. Das sind aber ja auch ganz viele andere Themen. Ich sag mal, wenn man so die erste Zäsur, den ersten Bruch so anguckt, ist das für mich irgendwie Corona gewesen, wo irgendwie die ganze Welt im gleichen Boot gesessen hat. Keiner hatte irgendwie eine Idee, wie machen wir das jetzt? Zog sich Ewigkeiten hin. Es war schon eine Krise, die irgendwie alle und natürlich junge Menschen besonders stark getroffen hat. Klimawandel.
Ja, und also das ist ja auch das, was im Kinder- und Jugendbericht unter anderem genannt wird, ne, wie du schon gut gesagt hast. Also die Corona-Pandemie, ihre Folgen von psychischen Belastungen, aber auch ökologische Unsicherheiten, auch wenn sie zunehmend aus der politischen Aufmerksamkeit so ein bisschen rausgehen. Auch Kritik mal kurz an dieser Stelle. Aber auch Themen wie KI-Nutzung, Digitalisierung. Ich glaube, die KI hat ja unsere Welt und wird unsere Welt noch so verändern, wie wir es gerade noch gar nicht richtig absehen können. Und das sind einfach spannende Themen. Und da braucht es auch eine starke Demokratie, um irgendwie gut damit umzugehen.
Vor allem sind es krasse Veränderungen, ne? Wenn man das mal so überlegt. Ich sag mal, die Welt verändert sich rasant, in einer rasanten Geschwindigkeit, mit einer News nach der anderen. Und als Mensch irgendwie muss man sich ja auch in diesem Ganzen irgendwie zurechtfinden. Und wenn wir jetzt auf Demokratiebildung gucken, dann gibt es ja so unterschiedliche Ansätze, was man damit verbindet. So, ne? Ich sag mal, wir haben, wenn wir an die Schule gucken, eine ganz lange Tradition, was so die politische Bildung angeht, viel so Schulfachpolitik, wie funktioniert Demokratie, Politik, so Verfahren, ne? Ich weiß nicht, was man da alles gelernt hat.
Menge, ja.
Also Bundestag, wann wird der gewählt und diese ganzen Sachen. Das ist alles, glaube ich, auch wichtig, dieses eher so an Wissen orientierte politische Bildung, Demokratiebildung. Und das, was wir vor ein paar Folgen schon mal hatten, in der sozialpädagogischen Demokratiebildung, reden wir häufig eher über so Partizipationssachen, also irgendwelche Mitbestimmungsgremien, in der Kita ein Parlament oder in dem Jugendhaus irgendein Rat oder irgendwie solche Sachen. Das sind so, ich sag mal, diese beiden Extrempole, zwischen denen man sich bewegt. Und ich glaube, es braucht etwas Drittes eigentlich. Und das ist ja auch das, was ich seit vielen Jahren schon versuche zu argumentieren, dass man bei den Erfahrungen der Leute viel stärker ansetzen sollte und das aufgreifen sollte, was die so in ihrem Alltag erleben.
Was erlebt, also was, also es wäre spannend, auch mal zu hören, was denken da unsere Zuhörenden? Ich wäre ganz neugierig, was die meinen. Ich würde gerne Mike fragen, wenn er da wäre. Er ist nicht da. Aber was meinst du damit genau, wenn wir an den Alltag denken? Was lernen wir da?
Also ich würde mal sagen, wenn wir zu dem kommen, wo wir eben gestartet sind, diese Erfahrung von Unsicherheit, diese Erfahrung von, dass Dinge nicht mehr planbar sind, diese Unsicherheit irgendwie aufzugreifen. Ich glaube, da fängt Demokratie schon an. Also die Erfahrungen, die Menschen machen, das kann sowas sein wie, dass man irgendwo nicht beteiligt wurde oder beteiligt wurde. Das kann sein, dass man irgendwo nicht gehört wurde, dass man Ungerechtigkeit erlebt. Es kann aber auch eine Erfahrung sein, wo man sich was vorgenommen hat und das geschafft hat. Ich glaube, das hängt alles zusammen mit Demokratie. Und Demokratie ist nicht nur so ein Prozess, ich gehe irgendwo zur Wahl und stimme irgendwo ab oder rede in irgendeinem Gremium, sondern Demokratie ist was, was eigentlich, ich sag mal, viel mehr Bereiche ausmacht.
Familie, ne? Also wenn wir
zusammenleben.
So ganz, genau, also Zusammenleben, Familie, was ist es eigentlich? Wie handeln wir aus, was es zu essen gibt?
Jo,
wie entscheiden wir darüber? Da sind wir mal wieder bei unserer Linseneintopf vom ganz am Anfang, das hatten wir auch schon mal. Aber das sind natürlich total spannende Themen, wo eigentlich Demokratie stattfindet, in informeller Weise.
Genau. Und ich sag mal, das ist ja wieder dieses Aushandeln, so, ne, dieses Geben und Nehmen von Argumenten, zu gucken, wer möchte was, wie kommen wir zu einer gemeinsamen Lösung. Da ist, glaube ich, Demokratie auch schon ganz gut bestimmt. Was aber noch so ein bisschen fehlt, ist eigentlich, wenn wir das mal so auf verschiedenen Ebenen durchdeklinieren, also so bei einem selber ich, bei Miteinander vielleicht wir und bei dem Größeren dann die Welt, dann sind es ja auch noch andere Aspekte, die eine Rolle spielen. Also zum Beispiel auf der Ich-Ebene. Bin ich selbstbewusst? Weiß ich, was ich möchte? Traue ich mich, dafür einzustehen? Bin ich vielleicht aber auch kritikfähig? Werd nicht gleich sauer, wenn irgendwie mir jemand querkommt? Also Frustrationstoleranz. Das sind alles ja Dinge, die auch zu tun haben mit Demokratie und die häufig im Moment bei der Diskussion noch gar nicht so stark gesehen werden und eigentlich im Alltag der Einrichtungen sehr stark vorkommen. Und das, was die Politik oder die politische Bildung häufig so dieser Demokratiepädagogik vorwirft, ist, ja, ihr nehmt ja dann irgendwelche sozialen Kompetenzen oder Selbstkompetenzen und sagt, das ist alles Demokratie. Die sagen immer, man muss es andersrum machen. Man muss sich die demokratischen Prozesse angucken und dann gucken, was kann es dafür brauchen auf den jeweiligen Ebenen. Aber trotzdem findet das sehr wenig statt.
Und jetzt hast du sowas genutzt, was auch viele nutzen, nämlich die Politik. Und das finde ich, da muss man so ein bisschen drauf aufmerksam machen, dass wir da nicht so pauschalisieren wollen eigentlich, ne? Also wir meinen nicht die Politik, die von, also es klingt so ein bisschen danach, die von oben, die machen irgendwas oder so. Also ich frage mich auch so ein bisschen, wie wir dahin kommen, dass wir das nicht so von oben sehen. Aber da kommen wir, glaube ich, auch später noch zu.
Ja, ne? Wobei ich da jetzt nicht die Politik meinte, sondern die Politikwissenschaft, ne? Also die politische Bildung, weil die natürlich da immer so ein bisschen sagen, ja, man muss vorsichtig sein, so alle Erfahrungen, die Menschen machen, sozusagen direkt unmittelbar mit Demokratie in Verbindung zu bringen. Ich glaube aber, wenn wir uns die aktuellen Zeiten angucken, dann muss man da ansetzen, wo die Leute stehen. So, und wenn man diese Wir-Ebene nimmt, Konflikte zum Beispiel, Frage von Diversität, ne, es braucht ja nicht immer Formen von nur Diskussion oder sowas, sondern da, wo Menschen zusammenkommen und zusammenleben, also Demokratie als eine Form von Gesellschaft und Zusammenleben, da kann es Konflikte geben, da kommen unterschiedliche Kulturen, kulturelle Hintergründe zusammen. Und da drin Wert zu erkennen für die Beschäftigung mit Demokratie ist, glaube ich, wichtig.
Und da frage ich mich aber so ein bisschen, an welchen Orten kommen vielfältige Menschen bunt gemixt zusammen? Und das ist sehr schnell, dass wir eigentlich nur so Orte haben, wie, also was heißt nur, dass wir bei Orte haben wie Kita, Schule, wo eigentlich viele Leute zusammenkommen, wo es sehr heterogene Adressatinnen gibt, die so vielleicht gar nicht öfters zusammenkommen. Aber das sind ja Orte für mich, wo ganz viel Demokratie dann auch schon stattfindet, oder?
Ja, definitiv. Also ich sag mal, wenn man das mal so beguckt, dann gibt es gewisse Orte. Gut, natürlich die Schule, je höher man kommt, umso mehr wird natürlich getrennt nach Leistung und so weiter. Das ist, wissen wir aus der Forschung auch verbunden, dass es dann sozusagen homogener wird. Ich sage immer Kita, da gibt es, glaube ich, noch ziemlich divers, Grundschule wahrscheinlich auch. Kommune, also alles, was im Sozialraum sich abspielt, da, wo die Menschen leben, da gibt es, glaube ich, viele Räume, die für Begegnungen, für Kontakt, für Austausch gelten können. So, und ich glaube, dass es anfängt erstmal mit dieser Ich-Ebene, also selber eine Offenheit zu haben, auf Leute zuzugehen, sich selber auch zu reflektieren, kritisch zu denken. Und ich glaube auch, dass das auch Erfahrung braucht, dass Leute merken, wow, ich kann was. Ja, also so Selbstwirksamkeitserfahrung. Und dass dann auf dieser Wir-Ebene sehr viel ja über Begegnung stattfindet, Zusammenarbeit, sich auszutauschen, Menschen, die unterschiedlich sind, eine gewisse Offenheit zu haben, auch vielleicht eine Neugierde, wer ist der andere so, was bringt der mit? Das ist für mich sozusagen der Kern eigentlich von Demokratiebildung. Auf der Weltebene, um es noch zu vervollständigen, da kann dann sowas sein wie irgendwie Engagement in der Kommune, Medienbildung, auch Naturschutz und so weiter. Also alles, was über mich und das Miteinander hinausreicht. Und ich glaube, da kommt es drauf an, das zu erkennen und da sozusagen junge Menschen stark zu machen. Weil wenn wir sagen, wir wissen aus der Forschung auch, oder stellen uns zumindest die Frage, wie sieht denn das bei dem Wahlverhalten junger Leute aus? Ne? Wie stehen die hinter der Demokratie? Ja, tun sie, wissen wir. Aber wenn wir sagen, wir wollen da noch ein bisschen mehr machen, dann glaube ich, sind nicht die Gremien das Entscheidende. Natürlich sind die sinnvoll, ne? Dass man irgendwo die Erfahrung hat, ich kann wirklich was mitbestimmen. Aber es darf da nicht aufhören. Ne? Also man muss auch da in diesen Gremien gucken, wer wird gehört, wer wird nicht gehört. Sind die Entscheidungen, die jetzt rausgekommen sind, gerecht oder nicht? Wurden alle gehört? Ne? Aber es macht ja auch einen Unterschied, ist jetzt ein Konsens oder ein Kompromiss? Ne? Also beim Kompromiss bleiben auch viele über, die dann unzufrieden sind. Und dauert natürlich alles viel länger mit dem Konsens. Und das ist so grob das, was ich unter Demokratiebildung verstehe.
Also für dich gehören, ich fasse es nochmal einmal für unsere Zuhörenden zusammen. Ja,
das
weil
war viel, ne?
Ja, das war jetzt viele.
Ja, wenn man so über sein eigenes Thema spricht, dann kommt man schnell in so einen
vielleicht brauche ich
Vortrag.
Ein Eierlikör.
Ja, das wäre eine gute Idee.
Also, ja, das mache ich.
Prost.
Prost. Also sag nochmal kurz, es gibt die Ich-Wir-Weltebene. Kannst du sie in wenigen Worten nochmal zusammenfassen?
Also, Ich-Welt ist alles, was mit mir selber zusammenhängt. Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit, kritisches Denken, das ist etwas, was eine hohe Bedeutung für die Demokratie hat. Traue ich mich, mich zu Wort zu melden? Schaffe ich das auf eine adäquate Weise? Versuche ich, das Gegenüber zu verstehen? Also merke auch kritisches Denken und habe da auch eine gewisse Frustrationstoleranz. Wir-Ebene, alles, wo ich in Kontakt komme mit anderen Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten muss, mit denen ich gemeinsam Entscheidungen treffe, mit denen ich Kompromisse finde, die mir vielleicht fremd sind, und wo ich gucke, dass ich denen begegne und eine Offenheit Fremden gegenüber. Ja, und Welt ist dann alles, was noch darüber hinausgeht. Du hast recht. Ja, man will ja immer es vollständig sagen. Ja.
Ja, danke. Das war doch erstmal schon mal ein guter Einblick. Und ich frage mich jetzt, wann hat dieses Modell eigentlich für angehende Sozialarbeitende Relevanz?
Und das ist nämlich die Frage, wo das Modell die größte Kritik nämlich eigentlich hat von den Leuten, weil die dann immer sagen, jetzt kommt da der Bokelmann und holt da sein Modell. Jetzt fangen die Fachkräfte in der Praxis an, konkret was zu planen, bei dem diese Sachen rauskommen, die der eben alle gesagt hat. Und das ist nämlich gerade das, wie ich das nicht verstehe. Also nicht so wie Schule. Man sagt, okay, man nimmt jetzt dieses Raster mit den ganzen Kompetenzen, die ich da eben aufgezählt habe und plant dann was, sondern man nimmt dieses Instrument oder dieses Raster, um das, was eh schon da ist, zu reflektieren mit den jungen Leuten. Also die machen irgendeine Erfahrung im Alltag und dann kommt man mit denen ins Gespräch oder die auch untereinander ins Gespräch, so auf der Peer-Ebene, und man versucht dann zu schauen, wie ist es dir eigentlich dabei ergangen? Was nimmst du da eigentlich mit?
Und wie ist es dir dabei ergangen? Ist so eine ganz typische
Sozialpädagogik.
Wow, ja. Ich glaube, sozialpädagogisch, wie ist es
dir?
Welche Gefühle hast du dabei? Ja.
Geht's dir dabei gut?
Ja.
Ja, aber du weißt ja, was ich meine.
Offener, ne? Nicht? Wie geht's? Also, ja, wäre ja schon.
Also, ich sag mal so, wenn wir jetzt dieses Beispiel vom Anfang wieder aufgreifen, diese Unsicherheit, Räume zu schaffen, in denen junge Menschen diese Erfahrung von Unsicherheit, von Verlust, von, keine Ahnung, Perspektivlosigkeit vielleicht auch manchmal deuten können. Entweder mit den Kollegen, die dann da sind oder mit den Fachkräften, damit sie sozusagen dann, und das ist jetzt der dritte Schritt von diesem Erfahrung, Reflexion, damit das dann Demokratiebildung werden kann, braucht es ja so eine Auseinandersetzung damit, dass ich selber merke, wow, das habe ich gut hinbekommen. So in diese Richtung vielleicht. Also im Alltag bedeutet das zu gucken, was bringen die mit.
Mhm.
Es kann in einer Einrichtung sein, da ist irgendein Konflikt gerade. Die streiten sich wegen irgendetwas. Da drin, das demokratische Potenzial zu erkennen, was steckt da drin? Wir sind auf der Wir-Ebene. Wir sind vielleicht auch auf der Ich-Ebene. Frustrationstoleranz fehlt, ne?
Ja.
Auf der Wir-Ebene Empathie fehlt. Es kommt zu einem Konflikt. So, dann kann ich sagen, okay, Achtung, jetzt geht Demokratiebildung los. Es braucht Räume, um das zu thematisieren oder Orte oder wie auch immer. Ne? Und nicht, ich plane, ich kann keinen Konflikt planen vorher oder provozieren.
Ich glaube, das machen schon einige sowas, glaube ich. So.
Das wäre dann so ein schulisches Ding,
ja,
dass ich sage, okay, die brauchen mehr Konfliktkompetenz. Ne? Nein.
Wie fair streiten hatten wir in der Schule, sowas.
Wir streiten üben, ja, oder diskutieren,
ja,
üben.
Ja.
Ja, aber das ist natürlich so eine Logik,
ja,
die passt ja gar nicht in die Sozialarbeit oder in die Jugendhilfe. Aber das halt aufzugreifen, ne, und das irgendwie zu thematisieren. Und entweder sich selber einbringen als Fachkraft mit einer Irritation, mit einer Provokation, mit irgendwas oder dann.
Am besten, wenn die so richtig krass sich am Beefen sind, nochmal kurz provozieren.
Ja, nochmal richtig einen draufsetzen und sagen, hier, pass mal auf. Es ist auch keine Reflexion, wo man irgendwie da ständig sitzt und nur spricht. Also das, so sehe ich das auch nicht. Also vielleicht nochmal ein Beispiel von der Jugendfreizeit. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich das auch schon mal hier irgendwo gesagt, das Beispiel, aber sonst bringe ich es nochmal. Sollte ein Floß gebaut werden. Und verschiedene junge Leute sind zusammengekommen und es gab einen jungen Menschen, der hatte, ja, ich glaube, es war so aus dem Autismusbereich und kam schwierig an in der Gruppe. So, und die wollten den natürlich auch nicht in der Gruppe haben und das war aber dann, keine Ahnung, irgendwie zugemischt oder wie auch immer. Und wir haben dann gedacht, wie wird denn das, wenn die jetzt das Floß da zusammenbauen? Und da war so eine Gruppe von 4, 5 Jungs, glaube ich, und die merkten schnell, oh, das funktioniert gar nicht so gut, irgendwie kommen wir gar nicht voran. Aber dieser Junge mit Autismus, der war super konzentriert dabei und der hat tatsächlich hinterher dann diese Ideen gehabt, dass das gut gelöst wurde. Und abends saßen wir dann zusammen und da wurde dann von den anderen aus der Gruppe dann gesagt, boah, so habe ich dich ja noch nie erlebt, das hätte ich ja gar nicht gedacht, das war super, dass wir dich da hatten, wir waren total früh aufgegeben. Und da hat dann sozusagen die Kollegin dann einfach, und da sind wir jetzt auf dieser Reflexionsebene, gesagt, ja, guck mal an, Vorurteile führen manchmal dazu, dass man gar nicht miteinander in Kontakt kommt und es braucht unterschiedliche Stärken, um ans Ziel zu kommen, Punkt.
Und da haben wir aber ja auch wieder die Begegnung drin, ne?
Auch das.
Und irgendwie auch, also ja, das Miteinander, dass man so Momente erzeugt, wo es auch ein sehr heterogenes Miteinander gibt. Also, dass Menschen sich begegnen. Nur so können Vorurteile abgebaut werden. Und ich glaube, das ist auch das Zentrale.
Vielleicht ist das ein schöner Punkt. Also, dass diese Wir-Ebene tatsächlich auch, gut, Demokratie, ne, geht nicht mit einer Person, ist ja klar, ne, sondern das unterstellt ja immer, dass es ein gemeinsames
einigen Volk gibt. Aber das ist ja irgendwie nicht Demokratie.
Volk gibt,
dann,
aber
ja,
es ist halt nicht Egoismus, ja, ne, sondern wir sind da auf der Wir-Ebene. Vielleicht ist die dann auch sehr zentral, kann man bestimmt auch so sagen. Aber die ist natürlich auch ein bisschen voraussetzungsvoll. Ne? Es braucht diese Ich-Ebene natürlich schon, weil sonst funktioniert es auf der Wir-Ebene natürlich auch nicht so gut.
Und wir hatten ja auch gerade dieses mit der Corona-Zeit, als es um Isolation und so ging, ne? Also da fehlte ja sowas einfach. Da fehlten
ja
viele Momente im Wir mit, ja, im Gemeinsamen. Also das kann man auch für so den jungen Menschen, die in der Zeit ihre Jugend überwiegend verbracht,
ja,
haben, auch nicht zurückgeben.
Digital ist das schwierig, ne? Also ich sag mal, natürlich gibt es da auch Begegnungen digital, aber die laufen natürlich ganz anders ab. Und ich glaube schon, dass auch im digitalen Bereich gerade so Gestik, Mimik, diese Sachen, die sind schwieriger zu deuten. Und ich glaube, gerade wenn man irgendwie so in der Pubertät ist und vielleicht das noch auf der einen Seite vielleicht nicht so einschätzen kann oder deuten kann, wie jemand was meint, auf der anderen Seite auch dann nicht das direkt so zurückspiegeln kann, hey, na, wie meinst du das, oder sich das vielleicht nicht traut oder unsicher ist, ist das, glaube ich, natürlich noch schwieriger. Und ja, da fehlten diese Begegnungsräume.
Ja, mir wird gerade echt auch nochmal wichtig, wie wichtig es eigentlich ist, dafür zu ermutigen, Begegnungsräume zu schaffen und Begegnungen zu ermöglichen. Also das ist wirklich sehr zentral eigentlich in der Idee.
Ja, und vielleicht ist es in der Pubertät auch so, dass es gar nicht so viel, es gibt vielleicht die Sportvereine, wo man sich irgendwie begegnet, offene Kinder- und Jugendarbeit, weiß ich gar nicht so. Ne? Das ist natürlich schon, wir wissen aus der Forschung schon, dass sie natürlich auch nicht alle erreichen. Aber es wäre natürlich ein toller Ort eigentlich, wo unterschiedliche junge Menschen zusammenkommen könnten.
So, Ferienfreizeiten, ne? Vielleicht
noch? Ferienfreizeiten, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Da geht es vielleicht noch am ehesten, hast du recht. Jugendverband allgemein vielleicht auch.
Ja.
Kann ich mir auch vorstellen. Das sagt man ja auch so, das sind Werkstätten der Demokratie, weil man da ja die ganze Zeit irgendwie zusammenkommt und was entscheiden muss. Auch, aber da sind wir wieder bei diesem Entscheiden. Ne? Ich glaube, das Entscheiden ist wichtig.
Entscheiden.
Aber dies ist nicht alles. Ne? Also das nur Entscheiden ist, das reduziert Demokratie. Ne? Also Zusammenleben und Begegnung, das ist, glaube ich, schon.
Ja, und
schon
Räume wichtig. Halt öffnen, dass man sich begegnen kann. Also wie kriegen wir das hin? Und das kriegen wir ja hin, indem Sozialarbeitende auch an Schulen sind und vielleicht auf sozialpädagogische Angebote aufmerksam machen. So,
richtig,
ne?
Ja. Weil Schule an sich, gut, ich sag mal, da hat sich natürlich auch ein bisschen
was. Das ist jetzt auch nicht richtig.
Nein, aber da hat sich natürlich schon noch mal was verändert. So, ne? Natürlich kommen da theoretisch unterschiedliche Leute zusammen und so weiter, aber ob es jetzt wirklich viel Zeit für Miteinander oder so diese Themen, gut, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch jetzt so Küchenpsychologie oder Küchenpsychologie.
Ich glaube schon, dass ja die Idee viel ist, dass da sich Menschen begegnen, aber ob da der Raum ist,
ja,
das adäquat zu reflektieren.
Zeit. Ja.
Ja.
Das stellt natürlich auch die Frage, was sind eigentlich Räume mit demokratischem Potenzial? Und wo kann man da hingucken? Der 16. Kinder- und Jugendbericht, der hat ja auch dieses Raumkonzept da drin und der fragt ja auch, wie sind Räume strukturiert? Wer gibt in den Räumen die Regeln vor? Wer darf in den Räumen mitbestimmen? Welche Rolle spielen Erwachsene da? Wie ist der Raum? Wie offen ist der für alle Leute? Ist der zeitlich reguliert? Und ich glaube, dass man in diesem Raum oder auch in der Frage, wie junge Menschen Räume sich erobern, gestalten, auch sehr viel demokratisches Potenzial noch nicht erkannt hat, glaube ich. Also ne, wenn die so eine Jugendeinrichtung bespielen oder auch eine Wohngruppe bespielen oder auch eine Kita, ne, die entscheiden, wo wird was gemacht, wo bilden sich Nischen, wie gestalten wir die, nutzen wir die Sachen so, wie die vorgegeben sind oder mal ganz anders. Und natürlich kann ich als Fachkraft das unterbinden und sagen, stopp, das ist ein, was weiß ich, Verkleidungsecke und nicht für Autorennbahn oder irgendwie sowas, ne? Oder das ist ein Billardtisch, da sitzt man nicht drauf, oder sowas. Aber ich kann natürlich auch gucken, gibt es da drin irgendein demokratisches Potenzial, ne? Und kann sagen, okay, das ist jetzt eine Provokation vielleicht.
Wenn ich auf dem Billardtisch Sängerin spiele.
Ja.
Hätte ich eine gute Bühne.
Richtig.
So.
Ja, aber das kann ich ja auch nutzen.
Ja, wie nutzt du das?
Und kann das ja auch sozusagen noch provozieren, dass das noch ausgedehnt wird. Ne, ich sehe da, ich sag mal so formal erstmal so ein, ich sag mal vielleicht provokatives Verhalten, wo ich denke, okay, was passiert da jetzt gerade? Und könnte sagen, stopp, da wird nicht drauf gesessen, das ist nur zum Billardspielen. Kann dann natürlich auch erstmal abwarten, gucken, beobachten, zulassen. Und kann sozusagen diese vielleicht Inszenierung oder was vor dem Hintergrund meines Modells da sehen, ich, wir, Welt. Und kann dann sagen, ja, auf der Ich-Ebene, hier findet jetzt eine Selbstinszenierung statt, führt vielleicht zu Selbstbewusstsein, führt vielleicht auch zu Konflikten auf der Wir-Ebene. Und da steckt was Demokratisches drin und kann vielleicht das auch noch ausweiten und kann hingehen und kann noch, keine Ahnung, ein Mikro in die Hand drücken, falls wir so eine Box haben mit dem Mic. Und dann noch ermöglichen, dass das weitergeht.
Fanplakate schreiben,
jubeln. kann jemanden, der vielleicht ruhig in der Ecke steht und das nur beobachtet, mich an die Seite von der Person stellen und kann sagen, hey, würdest du dich das auch trauen? Nee, ich auch nicht. Aber er ist ja eh so eine Rampensau. Und da wieder zum Nachdenken anregen. Ich glaube schon, dass das sehr viel Auswirkungen auf so ein Miteinander hat. Und dann auch der ruhig in der Ecke vielleicht unauffällig steht, wird wahrgenommen und ermutigt, sich vielleicht zu Wort zu melden oder auch halt.
Und spielt beim nächsten Mal Luftgitarre.
Ja, richtig, genau. Und dann wird man eine Band und
ja.
Dann hat man
so ist das
Selbstwirksamkeitserfahrung.
Genau.
Ja, aber das ist es. Und was darin schön deutlich wird, ist, ich glaube, das braucht Freiräume. Also ich glaube, dass dieses Potenzial von Demokratiebildung über Freiräume besonders entsteht.
Und da sind wir doch wieder ein bisschen beim Schulbashing, weil
ja.
Wie viele Freiräume gibt es in der Schule?
Ja, wenige. Es braucht Freiräume, es braucht vielleicht auch Ausdrucksräume. Ich bin auch ein großer Freund so von Kunstsachen, irgendwie sich damit auszudrücken, durch irgendwelche Materialien, Gegenstände, sich zu Wort zu melden. Ich sag mal, wenn wir sagen, okay, wenn wir jetzt mal auf die Kommune schauen würden, was könnte da Demokratiebildung sein? Gut, da haben wir die ganzen Jugendparlamente und sowas alles. Aber ich sag mal, wenn da in der Corona-Zeit.
Haben das alle Kommunen?
Nein.
Ja,
aber ich sag mal, zumindest in Nordrhein-Westfalen ist es jetzt ja vorgesehen, dass auf Antrag Jugendlicher so Gremien eingerichtet werden sollen. Andere Bundesländer sind schon etwas weiter, andere liegen etwas weiter zurück. Aber auch da, ich sag mal, in der Corona-Zeit, wenn man irgendwie das sozusagen für die Situation junger Menschen werben möchte, dann hätte es da auch Ausdrucksformen gegeben mit Sprühkreide auf dem Marktplatz. Ich will jetzt niemanden ermuntern, aber es gibt ja viele Wege, wie man sozusagen öffentlich für seine Bedürfnisse sich artikuliert. Ne, das muss rechtlich alles im Rahmen bleiben. Das
ja, und
Hinweis. Aber ja. Ne, das ist ja auch cool. Ja. Und das kann ja auch irgendwie Menschen irritieren und zu Veränderungen führen.
Überleg mir vorher, dass Verführte ohne junge Leute hätte.
Ja.
Das ist bis heute,
genau.
Glaube ich,
das ist ein super
würde
Beispiel.
Das keiner kennen. Also Fridays for Future ist ja einfach
ja, genau.
Die Institution, die aus einem Vibe junger Menschen heraus entstanden ist.
Ja. Und das haben Leute zur Kenntnis genommen. Weißt du noch, wie die diskutiert haben? Jeder weiß, was es ist. So, oh, dürfen die nicht zur Schule oder müssen die zur Schule gehen oder nicht? Und die haben ja, gut, es ist ein bisschen abgeebbt, aber es hat in der Zeit tatsächlich auch sehr viele erreicht. Und hat gesellschaftlich auch richtig viel. Die Omas, die dann da hinterher sind und, ne? Man hat dafür Öffentlichkeit für das Thema geschaffen.
Und jetzt sind doch auch, jetzt bin ich mir unsicher, es gab irgendwie diese Omas, die da, und jetzt sind ja Omas gegen rechts und so. Richtig. Also das sind ja alles irgendwie so Bewegungen, die so ein bisschen noch vielleicht daraus.
Ja, definitiv, davon ein bisschen angehaucht. Und ich glaube, die Jugend hat da auch sozusagen den gewissen Mut, den man da braucht. Und es braucht halt einfach andere Formen. Ne? Also ich sag mal, um nochmal zum Eingang zurückzukehren, also politische Bildung, Wissen über Demokratie und Politik, ja, schön und gut. Aber ob ich jetzt denke, der Bundestag wird alle 5 Jahre oder alle 4 Jahre gewählt oder irgendwas, macht das wirklich so einen großen Unterschied für die Demokratie jetzt, ne? Also da kommt ja der Brief, wenn gewählt wird. Und auf der anderen Seite, dieses, was wir in der Sozialpädagogik haben, nur dieser Wunsch nach Gremien, nach Mitbestimmung, nach Rechten und Verfahren, das reicht nicht aus. Ich glaube, Demokratie ist viel mehr.
Genau, also ich finde, was deutlich wird und was unseren Zuhörern heute deutlich geworden sein soll, wir haben noch ein bisschen Zeit, das ist kein Schlusswort, aber was deutlich wird, ist, es ist auf jeden Fall im Alltag erlebbar, im Alltag kann man das als Sozialarbeiterin gut fördern. Es ist irgendwie ein Ort, muss dafür geschaffen werden, wo es diese Möglichkeit gibt. Da finde ich die Reflexion auch nochmal spannend, ohne vielleicht so sozialpädagogisch drüber zu sein. Wie fühlst du dich dabei?
Ja, ich meine, mit Reflexion kann man ja auch, das ist eben bei dem Beispiel mit dem Billardtisch, ne? Ich sag mal, auch eine Provokation, eine Irritation, eine Frage. Ne? Man muss ja nicht am Tisch sitzen und einen Fragebogen ausfüllen für eine Reflexion oder eine Runde gleich machen, ne? Sondern Reflexion.
Eine Runde einen Stein rumgeben.
Ja, genau. Wie hast du dich gefühlt? Wie war die Erfahrung für dich jetzt? Nein, ich glaube, dass das sogar Quatsch ist, immer in diesen Gruppen. Da sagen ja gar nicht alle, was sie persönlich jetzt davon mitnehmen. Das ist ja auch was ganz Individuelles, ne? Sag mal, der eine nimmt das daraus mit, die andere das. Aber da braucht
es, glaube ich, Formen. Aber wenn man so einen Austausch doch ein bisschen anregt, kann ich noch mal hören, was alle anderen mitnehmen können. Klar. Also deswegen finde ich schon manchmal so ein bisschen angeleiteter Austausch okay, aber vielleicht nicht, wir geben jetzt einen runden Stein mit Pünktchen drauf weiter. Oder so. Also.
Ja, und das ist, glaube ich, auch wichtig, damit man als Fachkraft auch, wir haben in der Mitte eben die Frage gehabt, wie sieht das denn aus mit intendierten Demokratiebildungsprozessen, ne? Wenn ich jetzt auf die Idee komme, ich möchte, dass die, keine Ahnung, das und das lernen, das funktioniert natürlich nicht. Ne? Ich kann ein Angebot machen, das habe ich ja in meiner Forschung auch herausgefunden, da wird eine Zukunftswerkstatt gemacht. Und wenn man hinterher die jungen Leute fragt, was nimmst du daraus mit, dann sagen die nicht, sie wissen, wie Kommunalpolitik funktioniert, sondern da sagen sie sowas wie, ich habe mich getraut, vorne hinzustellen, was vorzustellen, mich zu Wort zu melden, oder eine andere hat gesagt, ich habe mal gemerkt, ich habe eine ganz andere Meinung als andere, das habe ich so noch gar nicht gewusst. Oder schön. Jemand anderes hat gesagt, wir haben richtig gut zusammengearbeitet heute, das hat richtig Spaß gemacht. Also das ist halt dieses, man darf nicht irgendwie denken, Demokratie ist was verordnenbar ist, so, ne? Oder irgendwie.
Ist ja genauso wie Haltung oder Einstellung oder wir wollen ein diverseres Miteinander. Richtig. Das kann man nicht verordnen. Nee. Das muss man erleben. Es müssen sich im Miteinander diese Dinge abbauen. Genau, und das finde ich einfach so wichtig.
Ja, vor allem passt diese schulische Logik nicht, ne? Ich überlege mir, was könnten die jetzt mal gebrauchen? Plane im Bildungsprozess und guck hinterher vielleicht noch nach, hat das jetzt wirklich stattgefunden, das nicht. Aber ich kann natürlich schon so Erfahrungsräume zu schaffen. Also, ne, ich kann Angebote im Jugendzentrum haben, ich kann was im Bereich Erlebnispädagogik machen, in der Hoffnung, dass da möglichst viel von der Wir- oder Ich-Ebene vorkommt. Ob das wirklich stattgefunden hat, wird ganz individuell sein und erfahre ich nur durch Kommunikation wieder, ne?
Ja, Kommunikation, Zuversicht, das sind wichtige Themen. Und jetzt waren wir schon ganz oft bei Schule, ne? Und so ein bisschen hast ja dazu geforscht, das wissen natürlich alle, die uns heute zuhören. Klar. Also die haben das ja alle von vorne bis hinten gelesen. Also wer das nicht gelesen hat, weiß ich auch nicht. Also das ist ja dein Thema, Jugendhilfe und Schule, die Kooperation, das ist dein Promotionsthema für alle, die uns auch das erste Mal vielleicht hören. Was ist denn, warum braucht es diese Verbindung?
Mhm. Ja, ich habe mich ja mit der Frage rangegangen, was passiert eigentlich, wenn die da zusammenkommen? Also da kommt, keine Ahnung, ein Jugendzentrum oder eine Jugendbildungsstätte oder ein Jugendverband und die machen in der Schulzeit ein Angebot. Das war bei mir immer alles außerhalb von der Schule, was wahrscheinlich auch ganz gut war. Und habe mich gefragt, was passiert dann da? Sind das dann Leute aus der Jugendarbeit, die eine schulische Sache machen und durchführen? Oder ist das sozusagen Schule am Ort Jugendarbeit oder Jugendarbeit, die dann in der Schule stattfindet? Und dabei kam raus, vielleicht so in 2, 3 Sätzen, es war beides nicht. Es war Teil von beidem. Also die waren natürlich verpflichtet, da zu sein, die jungen Leute. Die hatten aber auch total Bock, da zu sein. Ne? Es waren Veranstaltungen, die fanden dann im Jugendzentrum statt.
Also ein spaßiger Zwangskontext.
Ja, würde ich fast so sagen, genau. Und die hatten auch das Gefühl, so im Nachhinein, wenn man sie gefragt hat, dass das alles total locker da war. Alles total frei, so als wenn es auch gar kein Ziel gegeben hätte konkret. Aber das gab es natürlich. Ne? Also die Fachkräfte haben sich überlegt, was wollen wir da thematisch machen. Das war zum Beispiel die Zukunftswerkstatt oder so ein Projekt zum Thema Holocaust. Und die jungen Leute hatten Bock dahin, ne? Raus aus der Schule, da ankommen, da waren Pädagogen, die haben sich duzen lassen, die waren super nahbar. Ne? Ich habe auch das Gefühl gehabt, die Jugendlichen waren sehr interessiert an denen, was sind das so für Menschen, haben sie eine Freundin oder du, die haben die ja auch geduzt, ne? Und waren super am Abgleichen, ne? Kann ich da noch irgendwas von gebrauchen von dem, was die Person anbietet? Und haben dann tatsächlich in diesem Rahmen, Lehrkräfte waren unterschiedlich stark beteiligt, teilweise nicht dabei, dann tatsächlich sehr viele Erfahrungen gemacht, die gerade auf dieser Ich- und auf der Wir-Ebene sich abspielten. Also die haben dann gar nicht, wie ich eben schon gesagt habe, gar nicht gesagt, wir haben viel über Kommunalpolitik gelernt oder viel über Holocaust. Das haben die auch gesagt. Aber unmittelbar, wenn man sie gefragt hat, was nimmst du aus diesem Projekt mit, da kamen andere Aspekte. Da kam zum Beispiel dieses, ich habe gar nicht gedacht, dass ich so viele Vorurteile habe oder dieses, boah, dass ich so mutig bin, hätte ich gar nicht gedacht oder boah, dass ich sowas so lange durchhalten kann oder dass ich da so eine Stärke habe. Also der meiste Output aus diesen Projekten war eher nicht verbunden mit dem, was das Projekt sollte, sondern was dieser Rahmen da geschaffen hat für sie an Erfahrung. Und interessant war auch, dass die Fachkräfte, die habe ich ja auch interviewt danach und auch die Schulleitungen, die haben das natürlich gar nicht genannt. Die haben gesagt, ja, da ging es um Zukunftswerkstatt, Holocaust. Die haben gar nicht gemerkt, was da für eine Qualität auch in den anderen Aspekten lag, in diesen banalen Sachen irgendwo was vorzustellen oder sowas, weil es auch wenig Reflexion da gab in den Projekten.
Mhm. Da wäre ja schon so ein bisschen die Frage, wie kann man solche Reflexionsräume eigentlich gestalten, wie kann man dazu anregen, aber bei meiner Supervisionsfrage sind wir noch nicht, oder?
Nee, noch nicht, aber gleich fast. Also ja. Ich sag mal, ich würde dazu auf jeden Fall ermuntern, wenn man überlegt, wie viel Raum Schule einnimmt zeitlich, und was für ein Bildungspotenzial in den Handlungsfeldern der Jugendhilfe steckt, also Jugendzentren und so weiter sind natürlich prädestiniert, mit Schule zusammen was zu machen und auch die Diskussion zu führen, hey, was habt ihr anzubieten, was haben wir anzubieten? Ne? Auch die Jugendhilfe hat in diesen Bereichen Sozial- und Selbstkompetenzen, die natürlich fürs Leben extrem wichtig sind. Ich würde fast sagen, heutzutage in diesen unsicheren Zeiten und mit KI noch viel wichtiger als irgendwelche Fachkompetenzen mit Blick auf irgendwie Mathe oder irgendwie sowas. Was haben wir da anzubieten? Und dann auszuloten, wie können wir es zusammen machen? Letzter Satz, die Jugendlichen da extrem viel draus mitnehmen. Und ich sag mal, dieses Bildungsfenster, was sich durch solche Kooperationsprojekte öffnet, ist riesengroß. Die berichten teilweise Jahre später noch von diesen Momenten da. Das sollte man viel deutlicher nutzen und auch zeigen offensiv, hey, wir als Jugendarbeit haben richtig was anzubieten und müssen nicht warten, bis sie um 4:30 vielleicht nochmal ins Jugendzentrum kommen oder auch nicht, weil sie noch andere Sachen zu tun haben. Natürlich muss man gucken, dass man da nicht vereinnahmt wird und dass das dann nicht so eine schulische Veranstaltung wird und es auch keine Noten gibt und vielleicht die Lehrkräfte auch nicht dabei sind und man auch außerhalb von Schule ist. Aber dann, glaube ich, wenn man selber auch ein bisschen mitbestimmt als Jugendhilfe, wie das aussehen soll, ist da, glaube ich, ein mega Potenzial drin bei ganz vielen verschiedenen Themen. Medien, Diversität, Streitschlichtung, Erlebnispädagogik. Mhm. Die Bandbreite ist riesig.
Wirklich riesig? Wir müssen zum Ende kommen, ja, oder?
Nee, passt.
Passt?
Alles ist gesagt.
Alles ist gesagt, das glaube ich dir nicht. Also das glaube ich jetzt mal nicht. Ne? Aber wir haben einen kleinen Ort der Reflexion für heute geschaffen, um über das Thema zu sprechen und möchten, dass ihr die Gedanken natürlich noch weiter tragt und dass die euch, ich würde jetzt fast die Frage stellen, wie geht's dir dabei? Aber das lassen wir. Wir haben uns jetzt ein bisschen darüber lustig gemacht, über die klassischen Fragen. Was hatte ich vorbereitet? Ich hatte die Frage vorbereitet oder mich würde einfach interessieren, Das hatten wir so ein bisschen auch schon bei Partizipation. Und ich finde, das aber ist einfach eine Frage, wenn wir in der sozialen Arbeit unterwegs sind, die wir uns ruhig öfter stellen können. Wann habe ich Räume eröffnet, wo Demokratie, wo nach Ollis, nach dem Modell, was Olli heute vorgestellt haben, ich, wir, Welt, wann habe ich Orte geschaffen, wo das möglich war, sich darüber zu reflektieren, das auch zu erleben, im ersten Schritt zu erleben und dann zu reflektieren. Also wann habe ich Orte geschaffen, in denen Demokratiebildung möglich war und wann kann ich das auch schaffen?
Wunderbar, sehr schön. Dann machen wir da einen Punkt hinter.
Wir machen einen Punkt dahinter.
Danken für eure Aufmerksamkeit, hoffen, dass ihr da was von mitnehmen könnt. Freuen uns natürlich immer über Feedback. Nutzt ruhig die E-Mail-Adresse, die ihr in der Beschreibung zum Podcast lesen und finden könnt. Und ja, dann hören wir uns im nächsten Monat wieder.
Dankeschön und eine gute Zeit. Tschüss.
Ciao.